Der Beton in Brasilia glüht. Tausende Indigene haben sich auf den Straßen der brasilianischen Hauptstadt versammelt, um gegen die Zerstörung ihrer Heimat zu protestieren. Die Stimmung ist aufgeheizt, aber friedlich. Doch plötzlich fallen Schüsse. Ein Mann geht zu Boden, Menschen schreien, flüchten panisch in Gebäude. Doch eine junge Frau bleibt. Sie versammelt eine Gruppe um den Mann am Boden und versucht, ihn aus der Gefahrenzone zu tragen. Diese Frau heißt Chuma Shipaya. Sie kämpft seit Jahrzehnten für die Rechte indigener Gemeinschaften und den Schutz des Regenwalds. Sie ist unter anderem Aktivistin, Medizinstudentin, Mutter und selbst Überlebende von 6 Mordanschlägen. Das ist ihre Geschichte.
Greenvestigativ, der True Crime Podcast zu Umweltverbrechen.
Und damit herzlich willkommen zu einer nächsten Folge von unserem Podcast Greenvestigativ. Heute haben wir eine ganz besondere Geschichte von der Aktivistin Chuma Shipaya, die in ihrem Kampf für ihre Heimat schon fast mehrmals ihr Leben verloren hat. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast hier, und zwar Richard Landkani. Herzlich willkommen zu unserem Podcast.
Schön, hier zu sein. Danke.
Danke, dass du unserer Einladung nachgekommen bist. Du bist Regisseur, österreichischer Regisseur, hast schon mehrere Filme gedreht, unter anderem Sea of Shadows, The Ivory Game, jeweils mit dem Co-Produzenten Leonardo DiCaprio, und hast jetzt einen ganz besonderen Film rausgebracht namens Yanuni. Bevor wir da in die Details gehen, würde ich mich freuen, wenn du dich kurz vorstellen würdest. Und was mich sehr interessieren würde, wie hast du Chuma kennengelernt?
Ja, also ich mache schon seit 30 Jahren ungefähr Filme. Habe sehr, sehr viele Dokus gedreht auf der ganzen Welt. Immer sehr abenteuerliche Themen, also von Tibet, Burma, Südamerika, Afrika. War in sehr vielen Konfliktsituationen schon dabei. Und jetzt mit dem neuesten Film wollte ich eigentlich den Fokus auf den Amazonas setzen, weil der Amazonas einfach ein Hotspot ist, über den die Welt reden muss und wo wir uns viel mehr damit beschäftigen müssen, weil er uns alle betrifft. Vor allem die Zerstörung schreitet voran. Es ist ein Krieg, der teilweise im Stillen passiert, teilweise im Lauten.
Estão invadindo.
Sie fallen ein, stehlen unsere Territorien, unseren heiligen Ort, Heimat der Verwunschenen, unserer Beschützer, der Tiere. Die Flüsse, sie trocknen aus, verwandeln sich in Wege aus Fels und Schlamm. Wir leben schon lange in diesem Krieg.
Damals im Jahr 2019 habe ich die Bilder auf CNN gesehen, wie der Amazonas brennt und alle drüber geredet haben. Es war fast jeden Tag in der New York Times, in der österreichischen Presse, wie viele Hektar haben wir wieder verloren. Und das war auch damals, dass ich zusammen mit Alexander Egit von Greenpeace essen war und wir geredet haben über ein neues Thema, einen neuen Film. Ich hatte gerade Sea of Shadows abgeschlossen und er auch gesagt hat, du musst unbedingt was über den Amazonas machen. Es war eigentlich seine Idee. Er hat gesagt, schau mal, was da passiert. Es gibt jetzt diesen neuen Präsidenten Bolsonaro, der ist ein Albtraum und da wird jetzt ganz viel passieren, es wird schlimmer werden. Und da kam eigentlich diese Idee auf, mal näher hinzuschauen. Gibt es schon einen großen Kinofilm, habe ich mich gefragt. Schnellrecherche hat ergeben, eigentlich nicht wirklich. Also es gibt viele Fernsehdokus, aber jetzt keinen großen Film. Und da war es auch zufälligerweise so, dass es war Hollywood-Premiere von Sea of Shadows. Wir waren im Kino hinten im Green Room vor der Presse mit Leonardo DiCaprio und Jane Goodall. Und er lehnt sich während der Fotosession so zu mir rüber und sagt, hey Richie, so what are we doing next? Und ich so, the Amazon. Ja, es war so, ich musste schnell was sagen, weil wenn ich DiCaprio fragt, was wir als nächstes drehen, musst du schnell eine Antwort haben. Und er ist sofort drauf eingestiegen. Mhm. Und an dem Abend eigentlich haben wir dann ein paar Whiskys getrunken und Pläne geschmiedet, wie wir helfen können, den Amazonas zu retten. Ja,
ohne Juma doch zu kennen.
Ohne Juma zu kennen, okay. Keine Ahnung. Es ging einfach nur, wir müssen was über das Thema machen. Und da ist die Idee geboren worden und wurde dann auch wirklich umgesetzt. Ja. Und die Juma habe ich erst ein halbes Jahr später eigentlich kennengelernt, als eine von vielen Aktivistinnen, die mir vorgeschlagen wurden, von Team von Rechercheuren, von Greenpeace, Brazil hat mich auch beraten. Und es waren viele Leute dabei, die mir Namen genannt haben. Und Juma war eigentlich so die große Unbekannte, weil sie damals eben untergetaucht war und sehr, sehr schwer zu kontaktieren. Ich habe nur gehört, es gibt eine Frau, die ist interessant. Mehr wusste ich nicht. Ich sollte mit ihr reden, aber wer sie genau ist, war schwer rauszufinden, weil sie eben abgetaucht war, weil sie gerade das sechste Attentat gerade überlebt hatte und von der Bildfläche eigentlich verschwinden wollte.
Und wie war dann die erste Begegnung? Wie konntest du sie kennenlernen? Wie hat sie dir dann vertraut? Weil ich denke mir, wenn eine Person untertaucht, dann hat das einen Grund, wie du sagst, und dann setzt sie sich einfach mit einem österreichischen Regisseur zusammen und erzählt ihre Geschichte.
Es war so, dass ich war schon gewohnt, diese Vorarbeit an Leute ranzukommen, habe ich ja bei jedem Film. Und sie hat mich natürlich interessiert, weil sie eben so eine Unbekannte war, so ein Ghost fast schon, ja. Man nannte ihren Namen, aber irgendwie so vor vorgehaltener Hand, so irgendwie Juma Shepaya, mysteriös, soll man über sie reden oder nicht? Und dann war eine Journalistin, die mir gesagt hat, die mich erstmal interviewt hat, ob ich denn überhaupt wirklich seriös bin, und die dann beschlossen hat, an die Juma heranzutreten, die Kontakt zu ihr hatte, die war eine der wenigen Personen, die wusste, wie sie sie kontaktieren kann. Und die hat dann vermittelt und der Juma gesagt, sie sollte den Richard Latkani kennenlernen. Das klingt nach einem interessanten Projekt und das ist nicht das übliche News-Team oder eine kleine Doku oder Reportage. Da geht es um was Größeres, und hat dann die Juma überzeugt, den Anruf mit mir eben entgegenzunehmen. Und das war dann damals ein Skype-Call. Mhm. Da gab es noch Skype, heute ist ja nur noch Zoom. Und dieser erste Videocall hat mich halt total umgehauen, weil Juma hat eigentlich wirklich sich also geöffnet und hat mir ihre Geschichte erzählt. Und da habe ich halt zum Beispiel erfahren, was mich so total berührt hat, war, dass sie ihre Kinder nicht mehr sehen kann, weil sie Angst hat, dass die gekidnappt werden oder getötet werden und sie deswegen sich sogar von ihren Kindern zurückziehen musste, damit die in Sicherheit irgendwo in die Schule gehen können, und sie abgetaucht ist.
Ich bin nicht nur indigene Anführerin, Frau, Medizinstudentin, ich bin auch Mutter. Eine Mutter, die nicht bei ihren Kindern sein kann, weil ich Angst habe, dass sie ermordet werden. Ihr wollt nicht wissen, wie sich das anfühlt, eine Mutter zu sein, die sich nicht um ihre Kinder kümmern, sie nicht beschützen, sie nicht mal umarmen kann.
Sie wurde vergiftet, sie hat es kaum überlebt, sie war fast eine Woche im Krankenhaus, sie war an einer Atemmaschine angeschlossen, sie hatte totales Organversagen. Die Ärzte hatten aufgegeben, und irgendwie hatte sie dann in einem Art Delirium-Traum im Koma eine Wahl getroffen. Ja, sie hatte die Wahl, den einfachen Weg zu gehen und einfach zu sterben oder den Weg des Kampfes zu gehen. Und sie hatte beschlossen, im Koma zu kämpfen. Und so ist sie wie ein Wunder zurückgekommen und hat überlebt, hat das Krankenhaus verlassen und hat sich dann aber zurückgezogen, um sich zu erholen. Und da kam eben diese Kontaktanfrage an mich, und sie hat das irgendwie auch als Zeichen gesehen. Und das fand ich sehr interessant. Und was ich aber auch schön fand, ist, dass sie sich eben so geöffnet hat, dass sie mir in die Augen geschaut hat, dass sie das Gefühl gehabt hat, sie kann mir vertrauen oder sie will mir diese Chance geben. Aber was ich trotzdem sehr interessant fand, war, dass sie, damals hatte sie mit einem über einen Übersetzer mit mir kommuniziert. Ja, also ich hatte jemanden dazugeschalten, der eben Englisch und Portugiesisch kann. Und sie hatte man mir dann nachher gesagt, dass sie für sie das sehr unangenehm war, weil dieser Übersetzer ist ein Risikoproblem für sie. Ja. Weil die kriegt viel zu viele Informationen. Was ist, wenn sie diese Informationen an irgendwelche Mörder verkauft, die mich umbringen wollen? Und da hat sie mir klar gemacht, dass um diesen Film zu machen, muss ich Portugiesisch lernen.
Und spannend, das habe ich mir nämlich beim Film schon gedacht. Wie ging das?
Ja,
das,
ja, heißt, du hast, das war der einzige Weg.
Wie schnell hast du Portugiesisch gelernt?
Ja, Vorteil war, ich konnte schon Spanisch. Mhm. Ja, das hat mir geholfen. Aber ich würde sagen, so nach 3 Monaten, 4 Monaten war ich relativ fließend. Wow. Ich habe sehr intensiv gelernt. Das war für mich wie ein Hauptprojekt. Und ich habe mir einen Tutor nach Hause geholt, der mit mir gearbeitet hat. Und dann habe ich mir so eine App runtergeladen. Und dann habe ich halt mit ihr regelmäßig weiter telefoniert über Skype und bin dann relativ schnell besser geworden. Und es war für mich halt sehr, sehr, sehr wichtig, weil ich wusste, jedes Telefonat mit ihr, mit Übersetzer, ist ein Risiko und belastet sie. Und um Vertrauen zu schöpfen, habe ich das eben dann beschlossen. Und natürlich auch, für mich war das was Schönes, Portugiesisch. Ich liebe Sprachen, ja. Und direkt mit den Brasilianern kommunizieren zu können, das war für mich keine große Hürde.
Ganz
das wollte
was anderes
ich. Ja. Es sind tolle Leute, tolle Menschen, tolles Land. Und da kannst du dich halt ganz anders bewegen, wenn du Portugiesisch sprichst. Und genau, so ist dann diese Reise losgegangen.
Bevor wir kurz die Zeitreise nach hinten machen, warum sie eigentlich so in Gefahr ist und was sie getan hat und dass sie als Vertreterin eines indigenen Stamms oder eines indigenen Volkes eben hier in so exponiert wurde oder sich selber exponiert hat. Die Entscheidung, dass sie das Projekt mit dir macht, ist ja für eine Frau, die jetzt eben eigentlich untergetaucht ist, schon eine sehr große Entscheidung. War da die Hoffnung auch, dass man vielleicht weniger angreifbar ist, wenn man bekannter ist? Mhm. Oder was hat sie motiviert zu sagen, sie geht auf so ein Kinoprojekt ein?
Also es waren eigentlich zwei Dinge. Das eine war, ich habe eine führende Rolle im Film gleich angeboten. Ich habe gesagt, ich würde gerne sie als Produzentin in dieses Projekt einladen, nicht nur als Protagonistin, weil ich wollte ihr klarmachen, dass ich ihre Bedenken bezüglich Sicherheit und Familie und wie viel sie preisgibt zu 100% respektiere und ihr den Joker geben, sie zu sagen, nein, das will ich nicht. Ja, also wenn der Film geschnitten ist, hatte sie das Recht, das Vetorecht, auf Szenen einfach abzulehnen und zu sagen, dieses Bild oder dieses Gespräch, das darf im Film nicht vorkommen. Und das war für mich sehr wichtig und das hat ihr auch gezeigt, ich meine es ernst, und hat ihr Vertrauen gegeben. Ja, also dass das ein Projekt ist, das sie machen kann und will und auch lenken kann, wenn es sein muss. Das zweite war, dass es, also ich habe sehr, sehr viel über Sicherheit gesprochen und ich hatte gelernt bei meinen bisherigen Filmen, wo ähnliche Situationen war, wo Protagonisten unter großer Gefahr im Film auftauchen, dass eigentlich Berühmtheit dich auch wirklich schützen kann. Das ist ein sehr, sehr formidables Schutzschild eigentlich, weil du diesen Grad der Berühmtheit nutzen kannst, die Hemmschwelle, dass dich jemand umbringt, deutlich anzuheben. Weil wenn du ein Star bist, sag ich mal, und jemand bringt dich um, dann wird das ein riesiges Medienspektakel auslösen und die Polizei und die Regierung wird gefordert sein, den Schuldigen zu finden. Während wenn du unbekannt bist, dann verschwindest du einfach so wie so viele andere und niemand, da kriegt kein Hahn danach. Das ist dann einfach so, ja, ist irgendwer gestorben, irgendwer wurde ermordet, egal. Ja. Und das passiert in Brasilien tagtäglich. Also ich kann mich erinnern, am zweiten Tag, wo ich in Brasilien war, in Altamira, in ihrer Stadt, wo sie lebt, sollte ich sie treffen früh morgens und hat mich mein Fahrer abgeholt und dann fahre ich vorbei an einem Toten, der auf der Straße liegt, in der Blutlake und einfach noch an einer Kreuzung liegt und ich denke so, was ist da passiert? Das ist ein Wahnsinn, ja, und er, ach, na, pff, egal, da ist einfach, wer gerade erschossen worden sind, irgendwelche Bandenkriege, passiert die ganze Zeit, ja, hier sind
das
alle
ist
bewaffnet.
Ja auch im Film. Man sieht ja auch gerade Indigene, die,
genau,
die
also
zu Tode
ist,
kommen.
Das ist wirklich so, dass leider tägliche Geschäft, ja. Leute werden eliminiert für nichts, für ein paar Dollar. Ich habe auch mal gefragt, was kostet es denn eigentlich, um jemanden umzubringen? Also für 50 Dollar ist das locker zu haben. Und das ist kein Geld, ja. Also für uns nicht. Aber für die ist es halt ein Wahnsinn. Und für 50 Dollar, auch für weniger, bringen sie dich um. Und das ist das große Problem. Alle haben Waffen, ja. Es ist wieder Wilde Westen. Gesetzmäßigkeit sehr fragwürdig, ja. Mhm. Morde werden selten aufgeklärt. Und ich habe ihr halt gesagt, meiner Erfahrung nach kann dir so ein Film auch wirklich helfen. Aber es muss halt dann auch wirklich groß und schnell nach oben gehen. Ja. Also wir brauchen quasi maximale Aufmerksamkeit. Da hilft dann zum Beispiel auch ein Leonardo DiCaprio, ja, dass du quasi schnell auf einer Titelseite bist, schnell in den Medien bist und einen Berühmtheitsgrad erreicht, der dich quasi schützt.
Und ihr seid jetzt auch seit Mitte 2025 auf verschiedenen Festivals auch unterwegs.
Genau.
Jetzt ist Premiere in Österreich und dann Ende April dann auch international. Wie war die Festivaltour bis dato?
Es war toll. Wir hatten, also die große Premiere war in New York beim Tribeca Film Festival. Da hat Leonardo DiCaprio den Film eröffnet mit einer Brandrede für den Amazonas. Wir müssen ihn schützen. Robert De Niro war dabei, Tobey Maguire, Spike Lee. Es war wirklich ein große Stars, ja. Das hat uns sehr geholfen. Das war eben genau die Idee, ja, dass das Bild mit DiCaprio und Juma ging dann in Brasilien gleich durch irgendwie 100 Medien, ja. Also das war auf ganz vielen Covers, Social Media ist explodiert. Sie hatte Titelseiten Vogue und Woman Magazine Brazil und so weiter, ja. Das war das Ziel. Und dann hatten wir eine super tolle Festivaltour. Also wir sind jetzt mittlerweile über 40 Festivals. Wir haben 26 Preise gewonnen. Wir können uns wirklich freuen über großartige Resonanz und vor allem auch in Brasilien zum Beispiel. Beim São Paulo Film Festival, das ist das größte von Brasilien, haben wir den Publikumspreis gewonnen. Als einer von 300 Filmen war das ein Riesenerfolg, vor allem auch gegenüber Spielfilmen zum Beispiel. Und das hat uns gezeigt, dass der Film auch in Brasilien einfach gut ankommt und ein Erfolg werden kann. Und ja, das ist wichtiger denn je, denn in Brasilien ist die Hölle los, immer noch, ja.
Und da würde ich jetzt gerne in die Zeitreise zurückgehen, bevor wir auch über die Jetztzeit noch sprechen. Wie kam es dazu, dass sie so vielen Mordversuchen ausgesetzt war und wie ist sie dazu gekommen? Also wie hat sie sich selber, hast du dir das geschildert, dass sie diesen Kampf, irgendwann muss ich dafür entschieden haben, ich gehe jetzt diesen Kampf ein, die Bedrohung ist so arg und welche Bedrohung vor allem?
Ihr habt keine Ahnung, wie es ist, ein Kind zu verlieren, wenn in euer Haus eingedrungen wird, aus eurem eigenen Land vertrieben zu werden. Ihr habt keine Ahnung.
Also ihre vermeintlichen Mörder sind also die dahinter stecken jedenfalls, sind genau diese Leute, die im Amazonas halt schürfen, koste es, was es wolle, ja, die abholzen und Gold schürfen. Das sind Großgrundbesitzer, das sind die Kartelle, ja, die auch im Drogenhandel aktiv sind. Das sind jene, die einfach mit Gier in den Amazonas gehen und sich holen, was sie können, was sie wollen, ja, mit Gewalt. Und Juma ist eine sehr laute Stimme. Also sie hat keine Angst, auf Bühnen zu treten, vor die Medien zu treten, die Bösen zu denunzieren, auch anzuklagen, auch gegen Firmen sich laut auszusprechen, die dafür verantwortlich sein könnten oder Politiker, was natürlich höchst gefährlich ist. Aber sie ist sie hat deswegen so einen Bekanntheitsgrad erreicht, weil sie einfach unglaublich stark reden kann. Sie ist eine Führungspersönlichkeit. Sie war die erste indigene Frau im Ostamazonas, deren Stammesführerin geworden ist. Und dadurch hat sie einfach viel Aufmerksamkeit auf sich gelenkt. Und das ist genau das, was die Illegalen nicht wollen, also die Kriminellen. Und wofür du einfach ermordet wirst. Ja, dann ist die Sache erledigt. Jemand, der sich zu laut aufregt über was hier passiert und denunziert und vor die Öffentlichkeit tritt und vor die Kameras tritt, wird eliminiert. Bevor du zu groß bist, ist das kein Problem. Mhm. Ja. Und das war der Grund, warum sie schon eben 6-mal fast getötet wurde. Ja.
Und in dem Gebiet, wo sie auch herkommt, ist dort dieses Problem des Gold-Minings, also das Hauptproblem, oder sind da noch andere Rohstoffe, die gesucht werden, wofür eben der Amazonas-Regenwald zerstört wird?
Es ist eine Kombination. Also in Altamira, wo sie herkommt, gibt es den größten Staudamm Südamerikas. Der wurde gebaut, also 2014 fertiggestellt. Und das war eigentlich ihr erster großer Kampf, den zu verhindern. Weil dieser Staudamm hat alles, was oberhalb der Staulinie war, überschwemmt und damit indigene Territorien quasi unbewohnbar gemacht. Und alles, was unterhalb des Flusses war, komplett ausgetrocknet und hat damit also quasi Landschaften geschaffen, die nicht mehr bestellt werden können, wo keine Indigenen mehr überleben können, wo es keine Flüsse mehr gibt mit Fischen, von denen sie abhängig sind, dass sie sich ernähren können, Flüsse, in denen sie baden können. Und das hat halt wahnsinnig viel Zerstörung und Widerstand ausgelöst. Und sie war eine der führenden Personen dieses Widerstands. Ja, jetzt in der aktuellen Situation ist es so, dass das größte Problem, was wir sehen im Moment, sind die Goldminen. Mhm. Wir haben einen immer ansteigenden Goldpreis. Das Goldschürfen ist quasi wie damals, hört man ja so in der Zeit der Vereinigten Staaten von Amerika im Norden, gab es den großen Goldrausch im 18. Jahrhundert, wo alle mit ihren Claims nach Westen sind. Und genauso ist es jetzt im Amazonas. Es ist wie der wilde Westen des Goldrausches, wo jeder, der kann, versucht irgendwo sein Glück. Und das große Destruktive beim Goldsuchen ist eben das angewendete Quecksilber. Ja, du brauchst Quecksilber, was hochgiftig ist, um das Gold zu binden. Und dieses Quecksilber wird einfach in die Flüsse gepumpt, ja, um das Gold rauszuholen, und die Flüsse werden vergiftet. Das Quecksilber landet dann im Schlamm, landet in den Fischen, landet in der Flora und Fauna und arbeitet sich so durch das ganze Ökosystem, sodass ganze Dörfer und Populationen von indigenen Völkern überall vergiftet werden. Und das ist ein langfristiges Vergiften. Also das bleibt auch Jahrzehnte im Wasser, im Schlamm, in der Umwelt, ist ein schweres Metall. Und das ist ein gewaltiges Problem im Amazonas, weil wirklich die Indigenen einer langsamen Vergiftung ausgesetzt werden, der sie nicht entkommen können. Ja? Weil sie leben von den Fischen, sie baden in den Flüssen, dort putzen sie sich die Zähne, waschen ihre Kleider, sie verbringen sehr, sehr viel Zeit in dem Wasser und sind abhängig davon. Und dieses Gift macht die Kinder krank, das landet in der Muttermilch. Die Babys werden krank, den Kindern fallen die Haare aus, die Zähne aus. Ja. Es ist ein schrecklicher, langsamer Tod, der über Jahrzehnte geht und der die jetzigen Kinder und die Bevölkerungen dort, also die Völker der Indigenen, so krank macht, dass sie eines Tages einfach auch verschwinden werden deswegen. Und das ist das, wofür es wert ist, sein Leben zu riskieren für Juma, ja, um das zu verhindern, um diesen Kampf publik zu machen. Und deswegen ist auch in unserem Film sehr viel die Rede von diesen Goldminen. Mhm. Ja, man denkt, Abholzung ist das große Problem. Die Abholzung kommt erst danach, wenn die Indigenen aufgegeben haben, wenn sie zu schwach sind, um Widerstand zu leisten, wenn sie zu krank geworden sind, wenn sie sich nicht mehr ernähren können, kommt auch die Hungersnot. Ja, dann ist es ein leichtes Spiel, hineinzugehen in diese Territorien, den Wald abzuholzen, zu roden, weil sie einfach keinen Widerstand mehr leisten können. Und dann kommt eben die zweite Phase, ja, Abholzung. Die dritte Phase ist dann überhaupt die Rodung, und dann kommen die Rinderfarmen und die Sojaproduktion, ja. Und das ist eigentlich so das Riesenproblem, dass meiner Ansicht nach alles mit den Goldminen beginnt.
Aber wenn du das so erzählst, dann hat man irgendwie den Eindruck, dass da, wo die Indigenen leben, die sind für ihr Gebiet verantwortlich, und das ist es sozusagen, ja, also eigentlich sind sie wie nicht dazugehörig zum brasilianischen Staat, wo es auch eine Regierung gibt und Behörden gibt. Und es gibt auch diese eine Szene im Film, wo sie sagt, würde euer Wasser verschmutzt sein, würdet ihr sofort etwas tun. Was ich sehr bewegend gefunden habe, weil sie sagt damit ja nichts anderes, wir sind eigentlich komplett allein gelassen. Und dann wird ja dieses Ministerium für Indigene auch aufgestellt mit der Wahl von Lula. Wie hast du die Situation dort erlebt? Ist es so, dass sich die indigene Bevölkerung dort alleine fühlt? Hat sich das dann verändert mit diesem Ministerium? Oder wie ist jetzt die Situation? Sind die losgelöst von der restlichen Bevölkerung?
Ja, sie werden als drittklassige Menschen gesehen in Brasilien. Ja, das ist leider eine Realität, die schwer zu begreifen ist, aber es ist leider so. Also auch im südlichen Brasilien, also wo fast nur Weiße sind, ja, wird sehr oft herablassend über Indigene gesprochen. Also nicht, dass ich das jetzt so persönlich erlebt habe, aber ich krieg's aus den Medien mit. Ich krieg's in den Zeitungen, in Podcasts oder auch auf Social Media, werden die Indigenen wie so die wilden Menschen aus dem Wald betrachtet, ja, die endlich mal in die aufwachen sollen, in die moderne Welt geholt werden sollen, ja. Man sieht sie so als etwas Minderwertiges, das man erst erziehen muss, die man ordentlich anziehen soll und die in eine gescheite Schule sollen und die, und dieses falsche Verständnis, ist ein Riesenproblem für die Indigenen und für jemand wie Juma, die ja selbst auch hochgebildet ist, Medizinstudentin, hat wirklich Ahnung, hat eine gute Schulausbildung machen können und also kennt sich aus, ist super intelligent und smart, ist ja dann auch nach Brasilien geholt worden, ins Ministerium als Staatsministerin. Für die ist das halt ein Albtraum, das zu sehen. Ja? Und sie versucht dagegen vorzugehen, aber sie macht's nicht mit dem erhobenen Finger, indem sie sagt, ihr müsst verstehen, dass wir sind auch Menschen. Nein, sie macht's auf ihre Art, durch Emotion, durch Empathie, indem sie einfach in ihrer Form der Kommunikation es schafft, die Menschen so zu berühren, dass sie merken, ich bin genauso wie ihr. Ja, wir sind alle Menschen. Wir wollen alle sauberes Wasser. Wir wollen alle ein sicheres Leben. Wir wollen alle, dass unsere Kinder in die Schule gehen können, einfach ein Leben führen können, das würdig ist. Ja, und auf der anderen Seite aber verstehen wir den Wald und die Natur so gut wie niemand anderer, weil seit Jahrtausenden leben wir mit dieser Natur. Und diese Anerkennung, dieses Kommunikationsproblem, dass die Leute es oft nicht verstehen, dass sie sind Teil des Waldes, sie sind Teil der Natur, das ist etwas, was sehr schwer ist zu kommunizieren, aber Juma hat eben diese Gabe, das doch sehr gut hinzubekommen. Wenn sie spricht, geht ihr das unter die Haut und deswegen ist sie ein sehr, sehr guter Kommunikator und versucht, das auch zu nutzen, was aber gleichzeitig auch die Zielscheibe auf sie sehr groß gemacht hat, ja. Weil das ist natürlich für die Leute, die rein wollen in den Wald und sich holen, was sie wollen, kostet es, was es wolle, ist sie ein Dorn im Auge. Also das quasi ist ein Problem, das beseitigt werden sollte. Und das macht sie wiederum so interessant, ja.
Ist mit diesem Ministerium, hat sich da etwas verändert? Ist da auch in der brasilianischen Bevölkerung ein Umdenken entstanden? Also ich war selber vor langer Zeit auf Soja-Recherche in Brasilien und mir hat dann ein Brasilianer gesagt, der in Rio lebt, auf meine Frage eben auch zu den indigenen Bevölkerungen hin, jeder muss halt einen Preis zahlen, damit wir uns weiterentwickeln. Was mich sehr schockiert hat, diese Aussage, weil der Preis ist unsere Umwelt und es ist ja nicht nur so, dass mit dem Verlust des Amazonas die Indigenen ein großes Problem, sondern wir haben global ein Riesenproblem, wenn wir den Amazonas verlieren. Hat das was gebracht?
Es ist schon so, dass es gibt die Menschen in Brasilien, die langsam verstehen, dass der Amazonas schützenswert ist. Ja, aber es ist doch so, dass allgemein, mich hat irgendwie sehr erschreckt, dass in der allgemeinen Wahrnehmung sehr oft der Amazonas ungenutztes Potenzial ist. Mhm. Ja, für die ist das einfach ein riesiger Urwald, den man wirtschaftlich bestellen muss. Wir müssen Felder bauen, wir müssen den Wald roden und dort Rinderherden hinbringen und Landwirtschaft fördern. Warum gibt es dieses riesige, der ist ja eh so riesig, der muss nicht so riesig sein. Ist ja ganz schön, wenn es irgendwo ein paar Wälder gibt, aber eigentlich müssen wir diesen Lebensraum nutzen für unsere Wirtschaft. Mhm. Und dieses Denken ist natürlich ein großes Problem, weil die eben das nicht so verstehen wie, warum sollen wir die Lunge der Welt sein? Ja, dass wir wollen auch profitieren von diesem ungenutzten Potenzial, aber wirtschaftlich. Und uns bringt das nichts, glauben sie, wenn da ein riesiger Urwald steht, den man nicht wirtschaftlich nutzt. Sie verstehen nicht die Bedeutung fürs Umwelt, für Klima. Ja, da braucht es einfach viel mehr Wissen und Kommunikation, was eben auch so kommuniziert werden muss, dass es ankommt, dass es dir unter die Haut geht, dass du sagst, nein, das ist schützenswert. Lula, als er an die Macht kam, hat das sehr direkt angesprochen. Der versteht das sehr wohl. Es war unglaublich toll, dass er das erste indigene Ministerium gegründet hat. Das war eines seiner Wahlversprechen. Und es war dann auch wunderschön und auch ein Wendepunkt im Film, der sehr dramatisch war, dass Juma ausgerechnet dann Staatssekretärin für indigene Rechte wurde. Also dieses Angebot bekam, in die Regierung zu kommen und zu regieren und zu versuchen, was zu verändern.
Es lebe das Ministerium für indigene Völker. Das ist ein Sieg für uns alle. Das Ministerium hat seine Türen geöffnet. Es ist unser Ministerium. Wir werden niemals aufhören, für indigene Völker zu kämpfen. Denn wir kommen vom Ursprung und wissen, was wir brauchen. Jetzt sind wir Teil der Regierung und können uns besser vertreten. Danke.
Da hat schon ein Umdenken stattgefunden und es war auch ein Awakening Point, ja. Aber ich glaube, es ist trotzdem noch wahnsinnig viel zu tun, ja, um dieses Denken in Brasilien zu verändern, dass der Wald einfach nur etwas ist, was man roden muss und wirtschaftlich bestellen muss. Das ist eines der größten Probleme, das wir haben. Und die wollen sich halt auch von außen, vom Westen nicht vorschreiben lassen, wie sie mit ihrem Wald umgehen sollen. Ja, das ist unser Wald, sagen sie. Ja, es interessiert mich nicht, was ihr sagt da draußen. Wir wollen den nutzen, wir wollen Geld, wir wollen Handys und Fernseher und tolle Autos und eine Infrastruktur, die uns reich macht, und dieser Wald ist ungenutztes Potenzial. Und da muss das Umdenken stattfinden.
Aber wer hat denn wirklich was eigentlich von diesem, ich sag's jetzt mal auch, Goldrausch, der da stattfindet, und von diesen Abholzungen? Das sind ja dann auch Großkonzerne wahrscheinlich, die dort reingehen. Also kannst du das ein bisschen erklären, was da im Film passiert? Man sieht da ja dann auch, wie das versucht wird, also die illegalen Plätze zu vernichten, also diese Dynamik, welche Firmen sind das, was passiert
dort?
Also
man muss sehr gut differenzieren zwischen der legalen Ausbeutung, ja, und der illegalen. Wir haben uns auf die illegale konzentriert, weil der legale Bereich ist sehr, wie soll ich sagen, sehr komplex. Du hast riesige Multimilliarden-Dollar-Firmen, die reinkommen und sich Lizenzen holen und dann einfach roden und abholzen, aber das ist ja von der Regierung genehmigt, da kann ich nichts dazu sagen, außer, okay, müsste man sich anschauen, inwiefern das noch okay ist oder ob das zu viel ist oder nicht. Mich hat interessiert die illegale Komponente, die vollkommen außer Kontrolle ist. Und da vor allem die Goldminen. Ja, also ich habe dann gelernt, dass es von IBAMA, der Umweltbehörde, dass es 20.000 solche illegalen Goldminen-Sites gibt, also Locations, wo geschürft wird, und nochmal viel, viel mehr ganz kleine in allen Bereichen, die nicht einmal auf irgendwelchen Satellitenbildern auftauchen. Das heißt, es ist ein gigantisches Problem, dass es überall gleichzeitig passiert. Und diese Minen, wie gesagt, die illegal geschürft werden, die werden oft von Kartellen finanziert. Ja, das Drogenkartell, das allgemein ihr Geld mit Kokain zum Beispiel macht, ja, Heroin und weiteres, hat das entdeckt für sich als große Geldquelle, weil Gold einfach extrem teuer geworden ist und damit zahlt sich das aus. Und die arbeiten natürlich mit den schlimmsten Methoden, denen ist Umweltschutz vollkommen egal. Da gibt es keine Form von, so wie bei den legalen Geldschürfern, die müssen das Quecksilber zumindest ökologisch wieder aus der Natur holen. Das wird zwar angewandt, aber wird dann wieder entzogen dem Fluss. Ja? Also wird quasi gereinigt und es wird, sagen sie, so gemacht, dass es nicht umweltschädlich ist. Aber den Illegalen ist das vollkommen egal. Da wird das Quecksilber einfach in den Fluss gepumpt, weil die haben ja kein Geld, da gibt es keine Kontrolle. Und die sind das Problem.
Und die Menschen, die dort arbeiten, Quecksilber ist ja im Arbeiten auch wahrscheinlich...
Auch giftig. All diese Menschen, die auf diesen... Also es gibt zum Beispiel, ich muss es mal so erklären, ne? Wenn eine Goldmine irgendwo, also wenn irgendwo ein Fluss entdeckt wird, in dem viel Gold ist, ja, das sind ja so kleine Expeditionen, die fahren mit kleinen Booten, testen, und wenn sie irgendwo Gold finden...
Das sind Firmen, die diese Expeditionen machen, oder wer macht das?
Das sind einfach Goldschürfer, Privatpersonen, die einfach rausgehen und suchen nach den Flüssen, wo das Gold besonders reichhaltig ist. Und wenn sie sagen, hier ist Gold, da ist Goldstaub, ist es ja meistens nur, ja, dann wird dort eine Mine eröffnet, und das bedeutet meistens, dass ein Schiff, ein Goldminenschiff in diese Region gefahren wird. Das sind eigentlich ziemlich große so Maschinenschiffe, ich sage immer Factory Ships. Ja, das ist ein gigantisches Schiff, das ist eine einzige Schürfmaschine. Und die, so ein Schiff kostet ungefähr $300.000, muss man sich vorstellen. Ja, das muss halt jemand finanzieren. Das sind eben dann die kriminellen Organisationen, die dieses Geld aufbringen. Und da wird so ein Schiff dann in diese Location gefahren. Und dann beginnt dieses Schiff mit einem riesigen Schlauch, den Schlamm des Flusses aufzusaugen. Ja, und der Schlamm wird dann mit Quecksilber quasi gebunden auf dem Schiff in dieser Maschine, und hinten raus wird dieses giftige Wasser einfach wieder in den Fluss gespült, und das gebundene Gold, was dann in dem Schlamm war, wird dann halt extrahiert und dem entzogen. Und du hast also eine gigantische Menge an Schlamm, die mit Quecksilber verseucht wieder im Fluss landet. Das ist wie so ein Spülsystem, wo Quecksilber diesen Fluss 24 Stunden am Tag dann verseucht, um dieses Gold zu binden. Und wenn einmal so ein Schiff irgendwo gefunden wird, und also ein, ein, wenn einmal irgendwo so eine lukrative Stelle gefunden wird, wo so ein Schiff vor Anker liegt, dann werden oft dort, um Infrastruktur aufzubauen, auch wird dann eine Straße dorthin gebaut. Mhm. Ja? Und diese Straße eröffnet dann den Weg für LKWs. Und wenn LKWs auf dem Weg, wo sie dann Häuser bauen, wo sie dann das dann ausbauen, da wird dann eine kleine Stadt finanziert, ja, die dann quasi mehr Schiffe beinhalten kann, wo Leute dann auch Häuser haben, in denen sie wohnen können. Und dann beginnt quasi mit diesen Straßen, beginnt dann auch die Abholzung. Ja, weil sie dann merken so, jetzt könnten wir ja noch die schönen alten riesigen Bäume hier rausholen. Die werden dann schön rausgefahren mit den großen LKWs und wenn die großen Bäume raus sind, wird brandgerodet. Dann wird das ganze Unterholz weggebrannt und dann nach der Brandrodung kommen dann die Rinder. Ja, wenn die Rinder abgegrast haben, kommen die Säufarmen, ja, wo sie Soja anbauen und so wird der Amazonas von innen heraus zersetzt. Aber es beginnt fast immer mit einer Goldmine, die es lukrativ macht, in diese Region irgendwo entlegen im Urwald eine Straße hinzubauen. Ja, weil es einfach über den Flussweg oft zu lang dauert oder zu schwierig ist. Deswegen sagen sie einfach, lass uns eine Straße bauen, lass uns ein kleines Dorf bauen. Und so entstehen überall im Amazonas tausende von Minidörfern, die voller illegaler Arbeiter sind. Ja, die Zustände dort sind verheerend. Ja, da gibt es dann Prostitution, da gibt es dann Kriminalität, die eine Ausbeutung der armen Menschen, die dort leben, sind alle, fast alle sehr, sehr arm. Finanziert wird das von kriminellen Organisationen, Großgrundbesitzern, Menschen mit viel Geld. Die machen die große Kohle. Die Menschen vor Ort leben in Armut, werden Quecksilber verseucht. Es ist hochgiftig, das Arbeiten. Mit bloßen Händen arbeiten sie da im Quecksilber. Also so ein Arbeiter wird selbst schwer krank über die Jahre. Aber es ist ihnen egal, weil sie brauchen das Geld jetzt und über die Zukunft wird eh nicht nachgedacht.
Aber das ist ja dann eigentlich auch, da dagegen vorzugehen, wenn du vorher auch die Menge der Orte, wo das eben gemacht wird, so enorm ist. Wir hatten auch in unserer letzten Folge über Cattle Laundering gesprochen, also Rinderwäsche, wo es auch um diese indigenen Schutzgebiete gibt, wo Rinder angebaut werden, Rinder gehalten werden. Wenn die Behörde, wenn die brasilianische Regierung jetzt sagt, das ist ein indigenes Schutzgebiet oder hier darf man XY nicht mehr machen, ist das überhaupt realisierbar, dass man dem Einhalt gebietet? Also wie geht man denn dagegen vor? Also diese Umweltbehörde, auch die im Film vorkommt oder Mann von Schumer da auch arbeitet, das ist ja eine endlose Arbeit.
Absolut. Und ich glaube, die muss auch besser finanziert werden. Aber im Moment ist diese Umweltbehörde das Einzige, was die Regierung dagegen einsetzen kann. Und die ist schon sehr potent, diese Umweltbehörde. Also sie haben Spezialeinheiten, das sind Soldaten, die man sich wie so eine Eliteeinheit wie Cobra Unit Delta Force vorstellen kann. Also extrem hoch trainierte Spezialeinheiten, die mit Helikoptern kommen. Die haben, also sie haben 9 Helikopter, ja, in jedem Helikopter sitzen 4 bis 5 Personen, also sind ungefähr 45 Mann, die diese Ausbildung haben und die analysieren Tag für Tag über Satelliten die Ausbreitung der Goldminen. Ja, also die haben das im Blick und die schauen sehr gut, die haben jedes Mal, wenn ein Satellit drüber fliegt, machen sie ein Foto und können quasi dann die Fotos übereinander legen und sehen, wo entsteht eine neue Mine, wo ist ein Schiff geparkt, wo breitet sich die ein Gebiet wird abgeholzt, da entstehen dann so kleine Löcher, ja, da gibt's Aktivitäten. Und ich habe das mal gesehen, wie sie das auswerten und so sammeln sie Daten von Hunderten und Tausenden solcher Sites, ja, und dann beschließen sie Operationen. Und die werden sehr aufwendig organisiert. Das dauert dann auch, weil sie müssen, die Sicherheitsbedenken sind natürlich gewaltig. Viele dieser Menschen, die in diesen Dörfern arbeiten, sind auch schwer bewaffnet. Das sind oft eigene Soldaten, die engagiert werden, mit Maschinengewehren aufzupassen, dass keine Umweltbehörden kommen und oder Indigenen kommen, die stören, oder irgendwelche Spione kommen, die werden dann einfach umgebracht. Und deswegen ist das wie eine kriminelle Organisation. Die haben eigene, diese Dörfer haben dann auch oft eigene Landeplätze für Flughäfen. Ja, also die haben einen Flughafen. Das sind so Pisten, wo dann solche Buschflugzeuge landen können. Die bringen das Gold raus zum Beispiel. Ja, das wird dann viel sicherer, das Gold auszufliegen, was geschürft wird, als es dann über Schiffe irgendwie wegzubringen. Diese Landepisten werden identifiziert, Flugzeuge werden identifiziert. wie viele und so. Und dann werden Pläne geschmiedet, wie man so ein Gebiet effektiv angreifen kann in einer einzigen Operation, die dann meistens so 2 Wochen dauert. Kommt dann Ibama und greift an. Ich habe 3 solche Operationen miterlebt. Also ich war Teil des Teams. Ich wurde, das war exklusiv für mich, das erste Mal, dass ein Filmemacher dabei sein durfte, war ich Teil von diesen Operations. Und das ist dann ist wirklich gewaltig, weil die wenn die dann kommen, schlafen die oft im Urwald. Ja, die Helikopter werden auf irgendeinem freien Feld geparkt. Und die greifen dann von einer wirklich sehr entfernten Location, wo sie eine Kommandozentrale aufbauen, das gesamte Gebiet an, wo diese Minen dann konzentriert sich befinden. Und so habe ich zum Beispiel eine Operation, die Operation Shapiri, begleiten können, wo innerhalb von 10 Tagen über 100 schwere Maschinen zerstört wurden. Davon waren vielleicht 40 Schiffe dabei, ja, jedes mit einem Wert von $300.000. Es ist ein gewaltiger Verlust für wer immer das finanziert hat. Die haben 50, 60 schwere Bagger, die genutzt werden, um dann diese Gebiete auszubauen, Straßen zu bauen und so, haben sie zerstört. Und die kommen halt und können innerhalb von 15 bis 20 Minuten so ein Schiff zerstören, indem sie landen, das Schiff kapern, beschlagnahmen das Gold, was sie finden. Die Menschen, die darauf arbeiten, rennen in den Wald, weil die sind meistens arme Arbeiter, die eigentlich ihr Leben nur zu verlieren haben. Die sind nicht Besitzer dieser Schiffe, deswegen rennen sie meistens
selbst
davon.
Eigentlich auch nur Opfer sind. Ne?
Sind selbst Opfer, werden ausgebeutet von diesem System. Und dann sprengt Ibama dann diese Schiffe.
An der Stelle, Richard, möchte ich aber einen Cut machen und wir machen 2 Podcast-Folgen, weil ich habe noch sehr viele spannende Fragen. Ich möchte Richard zum Beispiel fragen zu einer sehr gefährlichen Szene, die in dem Film vorkommt und auch, wie es Juma heute geht. Und in der Zwischenzeit findet ihr alle Informationen in den Shownotes und ich hoffe, ihr schaltet beim Teil 2 zu diesem spannenden Podcast ein.
Es folgt eine Kooperation.
Eine unverzichtbare Immunkur gegen Unsinn aller Art. No Bullshit, der Profil-Wissenschafts-Podcast. Das darf nicht wahr sein. Wie viel Vitamin A ist schädlich? Sind plötzlich alle Narzissten? Was passiert so in einem schwarzen Loch? Braucht die Leber tatsächlich Entgiftungsmaßnahmen? Der Podcast gegen Faktenverdreher, Lügen, die uns von der Industrie verklickert werden und Wissenschaftsunfug. Alvin Schönberger und Angelika Hager diskutieren, streiten, analysieren und lachen über die schrägsten Mythen, die uns der Alltag so in die Feeds spült. Wir freuen uns, wenn Sie uns hören und folgen. Die Profil-Podcasts finden Sie auf allen Audioplattformen.